gibt diese Abhängigkeit von dieser Planung, weil diese 65%-Regel gilt erst dann, wenn die Planung vorliegt, verabschiedet wurde und genehmigt wurde. Solange das nicht der Fall ist, habe ich noch größere Freiheiten an der Stelle.
Hurra, wir bauen. Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Es wurde letztes Jahr unheimlich viel über das Gebäudeenergiegesetz diskutiert und auch sich viel darüber beschwert. Und ich will jetzt einfach wissen, wie schlimm ist das denn jetzt eigentlich? Oder was kommt jetzt auf euch zu, also für Leute, die neu bauen oder auch für Leute, die in einem Bestandsgebäude wohnen? Mir gegenüber sitzt Andreas Köhler. Er ist freier Architekt, Energieeffizienzexperte und Berater bei Bauherrn Schutzbund. Also Andreas, auch nochmal danke, dass wir nochmal eine weitere Folge aufnehmen.
Ja, hallo Monika.
Ich bin Monika Läufle, Chefredakteurin beim Family Home Verlag. Jetzt die Frage, ist das GG so schlimm, wie man denkt? Also hat sich die ganze Aufregung gelohnt?
Es kommt immer auf den Betrachtungsstandpunkt drauf an. Vielleicht kann man die Frage dahin gehen am besten beantworten, indem man ein bisschen ausholt. Wir haben im Laufe der 70er Jahre eine Energiekrise schon mal gehabt. Damals gab es eine Ölkrise und das war der Grund für den Gesetzgeber, verschiedene Regelwerke, Verordnungen auf den Weg zu bringen. Unter anderem die erste Wärmeschutzverordnung. Die ist dann über die Jahre hinweg novelliert worden, ging 2000 über in die Energieeinsparverordnung, kurz NF. Und die NF wurde dann überführt 2020 in das Gebäudeenergiegesetz. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes, beziehungsweise so wie die Medien titeln, das Heizungsgesetz. Was ich sagen will, es ist eine Fortschreibung. Mhm. Deswegen ist es vom Prinzip nichts Neues, sondern es ist einfach eine Fortschreibung und eine Anpassung an die heutigen Zeiten.
Was heißt das jetzt konkret? Muss ich meine Öl- oder Gasheizung jetzt rauswerfen?
Ganz grundsätzlich, wenn du nichts machst, musst du auch nichts tun. Mhm. Das Gebäudeenergiegesetz definiert Mindeststandards, die einzuhalten sind, wenn man ein Gebäude neu errichtet oder wenn man eine umfassende Sanierung vornimmt an dem Gebäude. Jetzt in Bezug auf die Heizung, wir haben in einer anderen Folge viel über die Heizung gesprochen. Wenn meine Heizung funktioniert, wenn ich zufrieden bin mit meiner Heizung und wenn ich auch nicht denke, ich müsste sie wechseln aus anderen Gründen, dann kann ich sie weiterlaufen lassen. Mhm. Es war nie die Rede davon, die Heizung da rauszunehmen. Ich darf reparieren, ich darf Ersatzteile einbauen. Spätester Zeitpunkt ist 2045. Wenn dann meine bestehende Gasheizung immer noch funktioniert und ich sie tatsächlich immer noch mit fossilem Brennstoff betreibe, dann erlischt meine Betriebserlaubnis.
Das heißt, dann, spätestens dann, darf ich die nicht mehr benutzen.
Genau.
Das heißt, 5 Jahre davor jetzt irgendwie noch eine Gasheizung einzubauen, wäre eine dumme Idee.
Gut, wer kann schon in die Zukunft gucken? Wir können in der Zwischenzeit ja nicht mehr vorhersagen, was in 6 Monaten ist. Also da würde ich jetzt sagen, für 2040 wird niemand mehr eine Gasheizung einbauen, aber ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, nein, es ist nicht so schlimm, wie alle sagen, weil erstmal so unmittelbar auch gar nicht alle betroffen sind.
Das heißt, solange die Heizung funktioniert, passiert nichts. Solange man die Heizung reparieren kann, passiert nichts. Was ist jetzt aber, wenn ich die Heizung eher austauschen will oder wenn meine Heizung kaputt ist? Was darf ich da noch einbauen und was darf ich da nicht mehr einbauen?
Dann haben wir sehr starke regionale Unterschiede, weil wir dann einen Blick auf diese kommunale Wärmeplanung werfen müssen. Zunächst mal ist es so, dass ja dieses Gebäudeenergiegesetz diese prominente 65%-Regel so ein bisschen in den Vordergrund schiebt. Das heißt also, mit jeder neuen Heizung sollen mindestens 65% erneuerbare Energien eingesetzt werden. Diese Regelung gilt ab Anfang 2024, also ab Anfang dieses Jahres, sofort für Neubauten.
Okay.
Allerdings nur für Neubauten in Neubaugebieten. Für Neubauten in gewachsenen Bestandsgebieten gilt es nicht. Die werden behandelt wie Bestandsgebäude.
Ich fasse zusammen, also wenn ich neu baue, in einem Neubaugebiet baue, darf ich mir keine reine Gasheizung mehr einbauen. Ich darf mir aber zum Beispiel eine Hybridheizung einbauen, wenn dann mindestens 70% davon nachhaltig quasi Energie
erzeugt. 65, okay. Genau. Auch da ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Muss man vielleicht auch einfach mal kurz erklären für jemanden, der sich nicht jeden Tag mit beschäftigt. Davor hatten wir ohnehin schon immer die 15%. Also ich musste schon immer 15% erneuerbare Energien einsetzen.
Gut, ist aber schon ein großer Sprung jetzt.
Ja, aber natürlich eine Großzahl aller Gebäude, die heute entstehen, die sind natürlich perfekt geeignet. Zum Beispiel jetzt für Wärmepumpen, hoher Dämmstandard, große Heizflächen. Und dann werden einfach selten noch Gasheizungen eingebaut. Ja. Gibt es auch die Fälle, aber ich will nur sagen, das sind gar nicht so wahnsinnig viele Probleme, die da vielleicht manchmal hochstilisiert.
Wenn man eine Gasheizung hat und zum Beispiel noch eine Solarthermieanlage drauf macht, dann erreicht man das auch schon oder wird das knapp?
Ja, das könnte knapp werden, okay. Ne, weil dieser 65-prozentige Anteil ist natürlich bewusst so hoch gesteckt, dass ich mich nicht mehr so außenrum mogeln kann, sondern schon meine wesentliche Wärmeerzeugung eben über Erneuerbare erfolgt. Ich will das nicht ausschließen, also auch so eine Solarthermieheizung ist eine Erfüllungsoption, wenn ich das in meinen Gegebenheiten hinbekomme. Im Bestand wird das schwierig, okay. Zum Beispiel, ne? Diese 65%. Ne? Da ist es fast nicht erreichbar. Außer wir reden jetzt nicht mehr vom Standardgebäude, sondern im Spezialfall, wo ich vielleicht viele Flächen zur Verfügung habe oder so.
Genau, aber dann auch, wenn ich dann neu baue und jetzt quasi, wie du sagst, nicht in einem Neubaugebiet, dann bin ich noch viel freier. Da dürfte ich mir auch noch eine Gasheizung einbauen.
Vom Prinzip ja, allerdings verpflichte ich mich dann in Eigenverantwortlichkeit, dass ich mit der neuen Gasheizung sofort mindestens 15% Energien einsetze, dann bis 2034 mindestens 30%, bis 2040 mindestens 60% und ab 2045 100%.
Ist es schwierig?
Ja.
Okay, schon.
Weil es derzeit keine technische Lösung gibt, das umzusetzen. Ja? Also die 15% erneuerbare Energien kennen vielleicht viele noch über das Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg. Da gab es zum Beispiel die Erfüllungsoption, die solarthermische Anlage, wie du angesprochen hast, oder Biogas zu beziehen und das zu kombinieren mit einer kleineren Maßnahme. Es gibt aber Stand heute kein Gasversorgungsunternehmen, das so einen hohen Biogasanteil anbietet. Okay. Ich rede nicht von einer Nah-Biogasversorgung. Ja? Also wenn es natürlich einen landwirtschaftlichen Betrieb gibt, der selber Biogas produziert und dann in Form eines Gebäudenetzes umliegende Gebäude damit versorgt, dann ist mir das klar. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel im städtischen Bereich leben und einfach einen Energieversorger auswählen, der in unserer Region tätig ist, dann wird das so nicht funktionieren. Das Interessante dabei ist, dass hier die Verantwortung beim Heizungsbesitzer liegt, wohingegen zum Beispiel, ich kann mich ja auch an eine Fernwärme anschließen lassen, da liegt die Verantwortung beim Fernwärmeerzeuger.
Das heißt, da kann ich mich dann eher zurücklehnen und sagen, ja, du hast mir aber doch versprochen, dass du das hinbekommst.
Genau, also auch wenn die Fernwärme zum Zeitpunkt, wo ich mich anschließen lasse, jetzt möglicherweise auch auf fossiler Basis erzeugt wird, liegt es nicht in meiner Verantwortung, das umzustellen, sondern es ist die Verantwortung des Fernwärmeversorgers. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, nochmal zwei Schritte zurückgehen, ne? Weil ich war bei der 65%-Regel und hatte gesagt, die gilt sofort für die Neubauten in den Neubaugebieten. Für die Bestandsgebäude gilt sie erst, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt.
Erzähl noch mehr, was denn genau mit dieser Planung gemeint ist.
Genau, also mit der kommunalen Wärmeplanung wird quasi ein übergeordnetes Konzept erstellt für einzelne Stadtteile und in Ausblick gestellt, wie diese einzelnen Stadtteile in Zukunft mit Wärme versorgt werden können.
Hast du ein Beispiel? Also sagen die zum Beispiel, okay, wir haben hier ein Gewerbegebiet, da fällt unheimlich viel Abwärme an. Das heißt, es wäre gut, wenn man hier Fernwärme anbietet.
Das ist zum Beispiel so ein Erwartungsgebiet dann, dass man sagt, also prinzipiell wäre das hier möglich, gemischt genutztes Gebiet. Und da könnte man vielleicht sowas generell neu installieren. Gibt aber auch die Situation, dass wir schon bestehende Fernwärmenetze haben, die wir möglicherweise erweitern. Oder es gibt natürlich auch, sagen wir mal, so eine Art Pilotprojekte, wo man dann tatsächlich so ein neues Gebäudenetz komplett neu konzipiert und auch komplett neu umsetzt und dann noch möglichst viele Gebäude anschließt.
Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt eine riesig große Erdwärmepumpe, mit der wir irgendwie dann 10 Häuser versorgen.
Es gibt verschiedene Konzepte. Also wenn man jetzt tatsächlich so ein komplett neues Netz entwickelt, redet man meistens von kalten Nahwärmenetzen. Also was ist damit gemeint? Die bestehenden Fernwärmenetze, die also ganze Stadtteile mit Fernwärme versorgen, sind meistens so konzipiert, dass sie die Gebäude auch mit sehr hohen Systemtemperatur versorgen können. Also ich rede von 60, 70, 80, 100 Grad. Ja. Zum Beispiel hier bei uns in Stuttgart im Talkessel, aber auch zum Beispiel in den Landkreisen im Umkreis gibt solche Geschichten. Mhm. Das hat den Vorteil, dass ich auch einen sehr alten Gebäudebestand problemlos im Winter damit beheizen kann, weil ich die erforderlichen Vorlauftemperaturen im Heizsystem da angeliefert bekomme.
Genau, das ist wahrscheinlich eher, dass quasi die alten Heizkörper drin sind, die einfach eine hohe Vorlauftemperatur brauchen.
Vielleicht müsste man sagen, die unsanierten alten Gebäude, damit es irgendwie klarer wird. Ja. So, und wenn ich jetzt so ein neues Gebäudenetz konzipiere, dann hatte ich erwähnt, dieses kalte Netz, was heißt das? Ich schicke eben kein heißes Wasser mit 100 Grad an das Gebäude, sondern eben vielleicht nur Wasser mit 15 Grad und habe dann vor Ort nochmal eine Wärmepumpe, die diesen Hub auf die geforderte Vorlauftemperatur dann vor Ort noch bewerkstelligt.
Ja. Genau, typische Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung ist ungefähr
35 Grad. Okay. Ne? Also der Hub von 15 auf 35 ist überhaupt kein Problem. Ja. Ne? Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was für ein Gebäudebestand habe. Mhm. Wenn ich Heizkörper habe, bräuchte ich schon wahrscheinlich diese 50 Grad Vorlauftemperatur. Wenn ich jetzt wirklich historische Gebäude habe, brauche ich vielleicht auch 70 oder 90 Grad. Ne? Da ist dann immer die Frage, das würde dann die Wärmepumpe vielleicht auch nicht mehr unmittelbar hinbekommen. Oder man müsste das dann in Kaskade schalten. Oder man müsste dann doch mit einer höheren Vorlauftemperatur fahren. Also dann sind wir schon sehr im Detail. Aber von der Idee ist eben dieses kalte Nahwärmenetz so gestrickt, dass ich nochmal eine zusätzliche Wärmepumpe vor Ort einsetze, die das Delta vor Ort dann nochmal umsetzt, das ich tatsächlich im Gebäude brauche.
Gut für die Bauherren, weil die dann nochmal weniger Geld ausgeben müssen für den Strom, der die Wärmepumpe antreibt.
Ja, kann man sagen, die läuft dann vielleicht effizient, die Wärmepumpe. Ja. Ist immer schwierig, das über Pauschalen abzuhandeln, weil wir ja dann nicht wissen, welche Gebäude angeschlossen werden. Ne?
Was könnte bei der Wärmeplanung sonst, also nehmen wir an, es gibt jetzt irgendwie ein Dorf oder eine Gemeinde, wo die Häuser einfach schon stehen. Was hat denn die Gemeinde da noch für eine Chance einzugreifen oder was für einen Plan kann die da überhaupt noch erstellen?
Ja gut, zunächst mal ist überhaupt mal die Aufgabe, Aufschluss darüber zu bekommen, was ich überhaupt im Bestand habe. Okay. Ja, wir haben leider eine relativ schlechte Datengrundlage, was sowas betrifft. Und zunächst mal ist überhaupt mal die Untersuchung, ist es denn überhaupt möglich? Mhm. Ne? Ist es denn denkbar? Auch das ist ja schon eine Aussage. In der kommunalen Wärmeplanung sind dann auch Gebiete ausgewiesen, wo kein Netz angedacht ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nie umgesetzt werden kann. Und dann fällt diese Option für mich ja auch raus. Ja. Ne? Aber es gibt diese Abhängigkeit von dieser Planung, weil diese 65%-Regel gilt erst dann, wenn die Planung vorliegt, verabschiedet wurde und genehmigt wurde. Ne? Solange das nicht der Fall ist, habe ich noch größere Freiheiten an der Stelle.
Wie lange brauchen die Gemeinden? Was ist wahrscheinlich? Wie lange haben die Zeit? Wie lange dürfen die brauchen?
Auf Bundesebene ist es so gestaffelt, dass bis Mitte 2026 große Städte bis 100.000 Einwohnern das fertig haben sollen. Mhm. Alle anderen bis Mitte 2028.
Okay, also die kleineren haben mehr Zeit?
Ja, wie immer müssen wir noch tiefer einsteigen. Wir in Baden-Württemberg jetzt haben noch mal eine differenzierte Betrachtungsweise, weil wir sind da sehr schnell. Ja? Mhm. Bei uns gibt es eine andere Regel. Bei uns gibt es, dass die großen Kreisstädte, also alles, was über der großen Kreisstadt ist, das schon früher vorgelegt haben sollte. Ja. Deswegen, wir sind ja heute wieder in Stuttgart. Ja. Stuttgart hat das zum Beispiel auch schon vorgelegt.
Das heißt dann,
ist noch nicht alles abschließend beschlossen, aber da gibt es zumindest schon mal eine Information, an der man sich orientieren kann. Muss man an der Stelle sagen, auch schön gemacht, also ist eine Stadtkarte, die man interaktiv dann quasi rein und raus zoomen kann und quasi Straßenzüge genau gucken kann. Bin ich in einem Erwartungsgebiet oder bin ich nicht? Bin ich noch in einer vertieften Untersuchung oder nicht? Ja, und wenn ich jetzt in einer schönen Höhenlage wohne, wo eben gar nicht weiter untersucht wird, dann muss ich nicht drauf warten auf die Fernwärme an der Stelle. Ja.
Was bedeutet das für mich? Also nehmen wir an, es gibt ein Ergebnis. Was muss ich damit machen? Das ist für mich einfach nur, dass ich das zur Kenntnis nehmen
muss. Ist zunächst mal einfach nur eine Information und damit erschließt sich für mich eine zusätzliche Alternative.
Genau, es ist aber nicht so, weil man sagt, okay, es Fernwärme gibt es, du musst es nehmen, sondern einfach nur, es würde es geben.
Also ich sage mal, im Moment als Angebot zu verstehen, ich habe eine Alternative mehr, die ich mir anschauen kann, prüfen kann und wählen kann.
Ich fasse zusammen, solange es diesen Plan nicht gibt, bin ich noch freier. Sobald es diesen Plan gibt, muss ich diese 65%-Grenze erreichen. Und habe dann eventuell, weiß dann einfach, was mir als Möglichkeit zur Verfügung steht. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ein Plan kommt, wo es dann heißt, in diesem Gebiet, wo du wohnst, kann man nichts machen. Du bist auf dich alleine gestellt.
Genau, und dann brauche ich auch nicht drauf warten, weil dann ist die Aussicht relativ schlecht, dass überhaupt was passiert.
Genau. Aber das heißt, je schneller man ist, desto freier in der Entscheidung ist man.
Ich will nur so ein bisschen drauf warnen, weil ich habe so den Eindruck, dass ganz viele Menschen große Hoffnungen draufsetzen.
Ja.
Und ich fürchte, dass die enttäuscht werden, weil es ist natürlich eher unrealistisch, dass wir jetzt unsere komplette versiegelte Fläche komplett ausstatten mit so einem Wärmenetz. Das wird so nicht kommen. Mhm. Ne? Also es gibt schon Gebiete, die erweitert werden. Mhm. Ja, es ist auch nicht so, dass es irrelevant ist. Das ist eine feste Säule sozusagen in dieser Zukunft. Lösung. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass es für jeden eine Lösung sein wird.
Ich höre es richtig. Also man kann jetzt keinen Rat geben, ob man jetzt eher schneller machen soll oder ob man auf den Plan warten soll. Weil klar, wenn man schnell ist, hat man mehr Möglichkeiten. Aber wenn man zu schnell ist und dann kommt raus, hey, die Gemeinde würde mir doch einen super Anschluss ans Wärmenetz bieten und ich habe das dann und kann es dann nicht einbauen, dann bin ich ja auch, ärgere ich mich auch.
Ja, also ich denke, viele Menschen können das insofern nicht richtig einordnen, dass die Politik diese kommunale Wärmeplanung sehr stark in den Vordergrund geschoben hat im Zuge dieses Gebäudeenergiegesetzes. Und ich weiß, bin nicht sicher, ob das der Realität gerecht wird, ja, sagen wir es mal so. Deswegen meine neutrale Formulierung. Ja. Also wenn ich Aussicht darauf habe, dann ist es eine zusätzliche Option, die ich prüfen kann, die ich auch gut finde. Also meine persönliche Einstellung dazu ist auch, dass ich sage, das ist durchaus sinnvoll. Aber wenn das möglicherweise gar nicht zur Debatte steht, dann brauche ich in dem Sinne nicht darauf warten, ne, als dass ich dann andere Dinge mehr priorisieren muss. Ne. Also wenn ich schon eine alte Heizung habe, die zum Beispiel jetzt die 30 Jahre überschritten hat und selbst die kommunale Wärmeplanung sagt, in 15 Jahren entsteht dort ein Wärmenetz, dann ist halt fraglich, ob ich diesen Zeitraum noch überbrücken kann. Ne? Da gibt es zwar Übergangsfristen, wenn mir das in Aussicht gestellt wird und ich einen Vertrag schließe, dass ich die noch nutzen kann, aber wenn es, wie gesagt, das gar nicht gibt, dann muss ich andere Prioritäten walten lassen.
Du hattest die 30 Jahre angesprochen. Ich habe irgendwie eine Info, dass man 30 Jahre alte Heizkessel austauschen muss.
Ah, das ist nochmal eine andere Regelung. Die ist übrigens auch nicht neu. Die stand auch schon in der Energieeinsparverordnung. Es gibt diese Austauschpflicht für 30 Jahre alte Heizungen. Da gibt es auch viele Ausnahmeregelungen, aber wurde übernommen aus der Energieeinsparverordnung.
Okay, aber die Regelung gab es vorher schon.
Genau, eigentlich nichts Neues. Ja.
Aber halten Heizungen überhaupt länger als 30 Jahre?
Ich setze jetzt mal den Begriff Fachwelt in Anführungszeichen und würde sagen, also die Fachleute sind sich eigentlich einig, dass eine Heizungsanlage, die älter wie 30 Jahre ist, schon längst ihre Lebensdauer überschritten hat. Aber das ist nicht die Auffassung in der breiten Bevölkerung.
Okay.
Ja, sondern da wird die Heizung einfach so lang betrieben, wie so lange sie läuft. Das ist in dem Sinn nicht sinnvoll, ne? Weil alleine dadurch, dass das Gerät schon so viele Betriebsstunden auf dem Buckel hat, ist es sehr ineffizient in der Verwertung des Brennstoffs.
Mhm.
Ja, also es hat gar nichts damit zu tun, jetzt erstmal den Energieträger zu wechseln, sondern ich kann einfach schon dadurch ableiten, wenn die Heizung sehr alt ist, braucht sie wahnsinnig viel Öl oder Gas, nur um die Wärme bereitzustellen, die ich benötige. Und ein neueres Gerät wäre wahrscheinlich schon deutlich sparsamer, weil einfach eine neuere Technik verbaut ist.
Ja, also würde ich im Monat weniger für den Brennstoff ausgeben.
Genau, und je früher ich das tausche, desto früher kann ich sparen, kann ich an der Stelle sagen. Ja.
Genau, ja, und so früher ich das tausche, umso mehr werde ich auch bei der Förderung belohnt,
richtig,
weil ich mehr bekomme. Kurz dazu, wir haben auch eine andere Folge aufgenommen, wo wir über die Heizungsförderung gesprochen haben. Auch da gern die anhören, dann erfahrt ihr mehr zum Thema Förderung.
Ja, da ergänze ich jetzt auch noch. Wir hatten in dieser Folge ganz oft drüber gesprochen, dass der Klimageschwindigkeitsbonus dann abschmilzt ab 2028. Das ist gekoppelt quasi, ne? Dass bis 2028 dann spätestens die Wärmeplanung in allen Gemeinden, Städten vorliegt.
Ich fasse zusammen. Gar nicht so schlimm. Die strengste Auflage haben jetzt im Endeffekt Leute, die neu bauen und in einem Neubaugebiet wohnen, weil die jetzt schon eine Heizung einbauen müssen, die mindestens zu 65% auf erneuerbaren Energien beruht. Mhm. Aber wer eine Wärmepumpe einbaut, was jetzt eigentlich eh Standard ist, kein Problem. Wer neu baut, in Gebieten, die schon länger bestehen, Da ist die gleiche Regelung wie bei der Renovierung. Und bei der Renovierung ist so, solange dieser kommunale Wärmeplan noch nicht steht, kann man im Endeffekt machen, was man will. Und sobald der steht, müssen dann die Heizungen auch zu 65%.
Im Prinzip ja, ganz machen, was man will, darf man nicht, ne? Weil es gibt das erneuerbare Wärmegesetz, jetzt zumindest in Baden-Württemberg, gibt es aber teilweise jetzt auch schon in anderen Bundesländern, wo ich diesen Pflichtanteil mit 15% sofort bringen muss. Also das gilt nach wie vor.
Ja, vielleicht sollte man auch generell sagen, nur wenn man was machen kann, oder darf, ist ja nicht die Frage, ob man es unbedingt machen soll. Also natürlich Ölheizungen oder Gasheizungen sind jetzt erstmal vielleicht ein bisschen günstiger in der Anschaffung, kosten aber dann im Betrieb in den meisten Fällen.
Über ihre Laufzeit hinweg gibt es Studien und Prognosen, die durchaus dann hochrechnen, dass es sogar teurer werden wird. Ne? Und wir dürfen natürlich auch nicht ganz vergessen, es ist jetzt gerade mal ein Winter her, da wusste man nicht mal, ob wir frieren müssen. Also stellt sich schon die Frage, wenn ich jetzt was Neues einbaue, wähle ich was eigentlich schon veraltet ist, oder nehme ich nicht lieber was jetzt etwas zukunftsgerichteter ist?
Ja, wunderbar. Haben wir noch was Wichtiges beim GEG vergessen?
Ja gut, es gibt auch abseits, weil wir immer dann sehr viel jetzt über die Heizungsthematik reden, das war eben auch prominent in den Medien, gibt es eben noch die Mindestanforderungen an die anderen Bauteile bei der Sanierung oder beim Neubau. Also Dach, Außenwände, Fenster. Das heißt, dort gibt es Anforderungswerte, die einzuhalten sind in puncto des Wärmeschutzes.
Also heißt, wenn ich renoviere, muss ich jetzt auch so renovieren, dass es dann einen bestimmten Wert erfüllt.
Richtig, genau. Ausschlaggebend ist da der U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, da gibt es eine Vorgabe. Und immer wenn ich was tue, sollte ich mich daran orientieren.
Sollte oder muss ich?
Eigentlich muss, ja. Weil es ist ja, also ich hatte ja vorher aufgezählt die Historie der Gesetzgebung. Früher waren es Verordnungen, jetzt ist es sogar ein Gebäudeenergiegesetz, also vom Stellenwert nochmal höherwertig. Eigentlich muss ich, könnte es aber jetzt auch umdrehen. Ich sollte es eigentlich gar nicht anders angeboten bekommen, weder von meinem Handwerksunternehmen noch von einem möglichen Planer.
Und das gilt ab sofort oder auch an diesem Zeitpunkt, wo dieser kommunale...
Das gilt sofort.
Das gilt sofort,
weil es auch im Prinzip nicht neu ist.
Ja, ist lustig, weil irgendwie bei der ganzen Diskussion wird immer nur über Heizungen geredet, aber dass man ja noch so viele andere Stellschrauben hat.
Ja, aber wir können das noch veranschaulichen anhand von einem Beispiel. Also zum Beispiel, ich möchte ein Fenster tauschen. Das alte Fenster war halt ein Holzfenster mit Isolierverglasung und jetzt baue ich ein neues Fenster ein. Und dann muss dieses Fenster mindestens einen U-Wert von 1,3 erreichen. Und das ist ein Wert, der ist jetzt relativ weit oben. Also das erreiche ich auch mit einer Zweifachverglasung. Brauche ich nicht eine Dreifachverglasung. Also es ist sehr moderat gewählt an der Stelle, aber es gibt eben die Anforderung, dass ich da keine Einfachverglasung einbaue zum Beispiel.
Gut, aber ich glaube, wer sich jetzt noch eine Einfachverglasung einbaut, der, weiß ich nicht. Also heißt, wenn ich Standard einbaue, dann bin ich in den meisten Fällen. Und das gilt aber nach wie vor auch nur, wenn ich renoviere. Es ist nicht so, dass ich jetzt ein Bestandsgebäude renovieren muss.
Nein, also es gibt keine Sanierungspflicht. Das hat damit auch nichts zu tun. Es wurde mal auf EU-Ebene sowas diskutiert, ist aber wieder weg. Ja, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig von der Kommunikation. Man möchte von der politischen Seite her natürlich, dass die Ältesten unserer Gebäude verbessert werden. Ja, also wirklich die ganz schlechten im Gebäudebestand. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum man bei der Förderung so einen Worst Performance Building Bonus beantragen kann. Weil wenn man so ein schlechtes Gebäude hat, dann wird man auch zusätzlich unterstützt. Hatten wir in der anderen Folge schon behandelt, deswegen führe ich es jetzt nicht weiter aus.
Es geht gerade um die Effizienzhausförderung und da kriegt man noch ein bisschen mehr Förderung, wenn man wirklich eines der schlechtesten Gebäude Deutschlands hat. Also hört sich jetzt viel an, jedes vierte Haus ist eines der schlechtesten.
Ja, man muss es auch nachweisen, aber egal, ne, letzten Endes gibt es dafür dann auch eine zusätzliche Unterstützung. Man muss es auch an der Stelle auch mal einmal anders formulieren. Also ich bin immer auf der Bauherrenseite, das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber wir reden natürlich ganz oft über Maßnahmen, die man ohnehin ergreifen müsste. Ne? Das Interessante an der Förderung ist ja immer, dass die Vollkosten gefördert werden, also auch der Anteil, der bei Instandsetzung, Instandhaltung anfallen würde. Und gerade für diese alten Gebäude ist das schon attraktiv, ne? Weil ich komme natürlich irgendwann an den Punkt, da muss ich was tun, unabhängig vom Gebäudeenergiegesetz und unabhängig möglicherweise von irgendwelchen klimapolitischen Zielen, ne, sondern weil sonst das Gebäude nicht mehr nutzbar ist.
Ja, klar, und wenn ich was mache, macht es ja auch Sinn, dass man es dann wirklich effizienter macht, dass man es auch so macht, dass man dann im Betrieb weniger fürs Heizen zahlen muss, dass man es immer schön warm.
Es ist alltagstauglich, die Behaglichkeit steigt vielleicht, Werterhalt des Gebäudes ist ein Thema, Wohngesundheit ist in der Zwischenzeit ein Thema, fast an allen alten Bestandsgebäuden hat man ja Materialien verbaut, die zumindest gesundheitsbedenklich sind aus heutiger Sicht. Ja, man kann in dem Zuge sein Gebäude aufwerten, man kann es auch mit zusätzlichen Funktionen ausstatten. Also ich denke an Anbauten, Umbauten, Gauben und so weiter. Ne? Man kann es also schon auch aufwerten in jeglicher Hinsicht. Also deswegen ist es nicht nur unter dem Aspekt, sagen wir mal jetzt, der Gängelei abzuhandeln, sondern es hat schon auch irgendwo einen Grund oder einen Sinn hinter der Gesetzgebung und hinter der Förderung.
Also dass man quasi belohnt wird, wenn man eh schon was machen muss, dass man es dann auch wirklich nachhaltig und vor allem auch effizient macht. Also,
genau.
Ja. Gibt es sonst noch was wir bedenken müssen?
Ja, ein Punkt ist zum Beispiel, dass das GEG als Möglichkeit auch vorsieht einer Strom- oder Stromdirektheizung. Und da muss man ein bisschen ausführen, weil das durchaus ein kritischer Punkt ist. Eine Stromheizung oder geläufig sind diese Infrarotstrahlungsheizungen, die haben immer diesen besonderen Charme, dass sie sehr günstig in der Anschaffung sind und dass sie einfach zu installieren sind. Und gerade im alten Gebäudebestand, wo man dann vermeiden möchte, große Investitionen zu tätigen, scheint es manchmal eine sehr gute Lösung zu sein. Das ist es im Regelfall aber nicht. Und es ist im Sinne des GEG auch keine Erfüllungsoption, also im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes keine Erfüllungsoption, weil das wird nur möglich, wenn ich das Gebäude umfassend saniere. Im Bestand auf so ein Effizienzhaus 55 Standard, beim Neubau sogar Effizienzhaus 40 Standard, damit überhaupt diese Stromheizung als Erfüllungsoption gilt.
Weil sonst müsste ich zu viel Strom reinstecken, weil dann einfach zu viel Wärme nach außen abhauen wird.
Letzten Endes ist es reiner Verbraucherschutz, okay. Ja, weil man einfach mit einer Stromheizung logischerweise viel Strom verbraucht. Okay. Strom ist ein teurer Energieträger, ja, und da wachsen einem die Heizkosten über den Kopf.
Das heißt, selbst wenn ich irgendwie eine PV-Anlage auf dem Dach hätte und dann noch eine Direktstromheizung hätte, würde das nicht zählen, weil ich ja dann trotzdem viel zu viel Strom benötigen würde.
Ja, dieser Schluss zu sagen, ja, dann produziere ich meinen eigenen Strom, ist von der Idee ja richtig, aber passt zeitlich nicht gut zueinander. Die PV-Anlage liefert 80% des Stromertrags im Sommer. Den Strom zum Heizen brauche ich aber im Winter, ne? Da habe ich relativ wenig Stromertrag. Es gibt einen leichten Ertrag auch bei klaren Wintertagen, so ist es nicht, aber die Größenordnung passt hier nicht zusammen. Ne? Deswegen, das kann das bilanziell abpuffern, also bilanziell heißt, wenn ich über ein komplettes Kalenderjahr schaue, was habe ich an Strom verbraucht und was habe ich selber an Strom produziert. Vielleicht schaffe ich das dann auszugleichen, aber es tut sich natürlich auch finanziell nicht ausgleichen, weil alles, was ich ins Netz einspeise, kriege ich derzeit 8,2 Cent. Alles, was ich aus dem Netz beziehe, ja, ist so ein Standardtarif in der Zwischenzeit wieder 35 Cent, sage ich jetzt mal. Also ist deutlich mehr. Ne?
Also sei es Stromheizung, nur wenn es auch mindestens ein Effizienzhaus 55 ist.
Hoher Wärmeschutz, ja. Dass ich möglichst wenig Energie brauche. Wenn ich wenig Energie brauche, ist es egal, was für einen Energieträger ich einsetze, weil dann habe ich nicht den Hebel über die Kosten für die Kilowattstunde.
Also, und ansonsten verbietet mir das GEG, das richtig, einzubauen. Genau. Ab sofort auch.
Das gilt auch sofort.
Okay, ja. Also wie gesagt, wenig sinnvoll ist, halt mal dahingestellt, aber es geht mir nur darum, jetzt wirklich ganz klar zu sagen, was wäre noch erlaubt, wenn man...
Wenn ich jetzt selbst genutzt einen Hobbyraum im Keller habe und ich bin da im Winter alle 2 Wochen mal und spiele mit meiner alten Eisenbahn von meinem Opa, dann darf ich da selbstverständlich auch eine Elektrodirektheizung einsetzen. Da reden wir aber über eine zeitweise Nutzung. Mhm. Ne? Und die 2 Stunden werden jetzt das Gefüge nicht auseinanderbringen. Ne? Aber wenn ich wirklich täglich über die komplette Heizperiode, eine ganze Wohnung nur mit Strom beheize, dann ist das eine nicht zu unterschätzende Größe, ja, und dann werden es mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr hohe Heizkosten sein.
Im Vergleich dazu, eine Wärmepumpe ist ja auch eine Stromheizung, aber da ist dann quasi noch ein Schritt dazwischen. Da ist das GEG dann aber nicht so streng, eben weil es noch effizienter ist oder aus welchem Grund?
Ich würde dir da tatsächlich nicht recht geben, wenn du sagst, eine Wärmepumpe ist eine Stromheizung. Okay. Eine Wärmepumpe nutzt zu wesentlichen Teilen die Umweltwärme. Es wird Strom mit aufgenommen als Antriebsenergie, das wird bei jeder Heizung der Fall sein, ne? Und es kann der Umstand eintreten, dass wenn die Umwelt zu wenig Energie bereitstellt, dass ich dann mit etwas Strom zuheizen muss. Das ist aber zeitlich sehr begrenzt und deswegen nicht zu vergleichen mit einer reinen Stromheizung.
Okay. Ne?
Und die Wärmepumpe gilt im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes als vollständige Erfüllungsoption. Ja, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt Ökostrom beziehe, dann bin ich ja 100% erneuerbar. Mhm. Ne? Aber auch ohne jetzt explizit deklarierten Ökostrom habe ich die 65%-Regel mit der Wärmepumpe auf jeden Fall erfüllt.
Okay. Elektroheizung, den haben wir abgehakt. Andreas, nochmal vielen Dank, dass du dir doch nochmal die Zeit genommen hast und das GEG erklärt hast.
Ansatzweise haben wir es versucht, ja.
Genau, aber ich glaube, so ist zumindest, hat man, weiß grundsätzlich, was auf einen zukommt und merkt auch, ach, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht.
Ja, also es fügt sich jetzt ein in die vielen anderen Regelwerke, die wir haben. Mhm. Auch da gibt es ja durchaus Ideen, ob man das nicht mal vereinfachen kann. Es soll halt möglichst gerecht sein, technologieoffen sein und das macht es auch so erklärungsbedürftig. Ich glaube, den Ansatz haben wir geliefert. Danke für die Einladung. Ja. Schönen Tag.
Danke, liebes Frageantwort. Wenn ihr noch mehr zum Thema Bauen und Renovieren erfahren wollt, schaut auf unsere Seite hurrawirbauen.de und schaut auch gerne auf unseren Instagram-Kanal familyhome_magazin.